Das Leben in einer großen Gemeinde, darum bemühen wir uns jetzt in den letzten Wochen oder in den nächsten auch noch, dass wir da miteinander drüber nachdenken. Jesus hat gesagt, dass seine Gemeinde wachsen soll, dass er Gemeinde bauen will. Die Bibel benutzt die Worte wie zum Beispiel ein Leib. Das ist etwas, was wächst. Das ist etwas, was lebendig ist, was sich fortpflanzt. Und es ist halt auch in einer wachsenden Gemeinde damit verbunden, dass es auch andere Herausforderungen gibt. Und darum wollen wir unter anderem über dieses Thema nachdenken. Heute ist das Thema, je größer, desto komplexer. Das steht da unter dem Bild drunter, komplexer. Also diese Zahnräder sollen symbolisieren, je mehr Zahnräder, desto umfangreicher wird das. Die Techniker kriegen das vielleicht noch hin, vielleicht auch nicht. Wie auch immer. Ich habe das in der letzten Woche ja schon gesagt, dass ein ganz wichtiger Punkt in einer erwachsenen Gemeinde sich verändert, nämlich die Beziehungsebenen. Das essentielle menschliche Bedürfnis nach sozialer Stellung ist in einer kleinen Gemeinde leichter zu empfinden und nachzuempfinden. Das heißt, diese Beziehungen sind untereinander extrem wichtig. Und dass es in einer kleinen Gemeinde keinen Fremden gibt, spätestens nach der ersten Begegnung mit der Gemeinde ist jeder gleich dort, weiß jeder, wer das ist. Das ist in einer erwachsenen Gemeinde nicht mehr der Fall. Und das Schöne an so einer Gemeinde ist, dass sie die Situation voraussagbar ist und damit irgendwie beruhigend. Man fühlt sich einfach auch so wohl, das ist ja auch ganz nett dann so. Wenn dieses Gefühl dann allerdings in Gefahr gerät, weil eine Gemeinde wächst, dann entsteht Unruhe, entsteht Unsicherheit, dann können Angst entstehen. Und es geht einfach darum, sich solche Dinge mal bewusst zu machen. Dass wenn die Gemeinde sich verändert, wenn immer mehr Leute dazukommen, dass ich mich vielleicht manchmal auch nicht immer so toll fühle. Und dass ich mir die Frage stellen kann, wie kann ich dann damit umgehen? Karl Dudley, ein Wissenschaftler, der von mit Peter Wagner unter anderem unterwegs war, hat gesagt, das wesentliche Merkmal einer kleinen Gemeinde besteht eben in dieser Fähigkeit, sich um Menschen persönlich zu kümmern. Die kleine Gemeinde kann sich aber nicht mitgliedermäßig weiterentwickeln, ohne ihre kostbare Anziehungskraft, ihre Intimität preiszugeben. Ein spannender Gedanke. Und darum habe ich letzte Woche gesagt, geht es darum, dass man in kleinen Gruppen, in Zellgruppen, in irgendwelchen Hauskreisen oder anderen Dienstgruppen oder in Zweierschaften, in Mentorenbeziehungen unterwegs sein soll. In einer gewachsenen Gemeinde kann man sonst leicht untergehen. Heute soll es darum gehen, dass in einer wachsenden Gemeinde Strukturen und so weiter sich verändern. Es wird komplexer in einer solchen Gemeinde. Und das hat mit dem Auftrag von Jesus zu tun. Jesus hat nämlich deiner Gemeinde ein klares Ziel gegeben. Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht ihr hin und macht die Jünger zu Völkern. Macht Jünger bitte. So rum. Ja, genau. Jesus hat gesagt, der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Das ist seine Vision gewesen. Darum ist er in diese Welt gekommen. Und das ist das, was Jesus auch seiner Gemeinde mitgegeben hat. Und wenn Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen, dann wird er Menschen dazu holen. Und dann will er uns dazu gebrauchen. Und das ist eine sehr komplexe Aufgabe. Komplex bedeutet ja umfassend. Das bedeutet allumfassend. Da kommen Leute dazu, da wird es komplizierter. Das können wir auch zum Beispiel in der Apostelgeschichte sehen. Ich habe jetzt unter dieser Blickrichtung mir die Apostelgeschichte nochmal angeschaut. Jesus hatte ja seinen Jüngern gesagt, ihr sollt in Jerusalem sein, in Samarien, und bis an die Enden der Erde sollt ihr gehen. Aber die Jünger haben gesagt, Jerusalem ist nett, wir sind hier, fühlen uns wohl, die Erweckung hat losgebrochen und jetzt sitzen wir hier in Jerusalem. Wunderbar. War da nicht noch was mit Samarien? War da nicht noch was mit dem Enden der Erde? Die saßen da und haben sich gefreut und sind nicht aus Jerusalem herausgekommen. Und dann berichtet die Apostelgeschichte, dass dann auf einmal eine Verfolgung einsetzte. Die Jünger sind nicht selber nach Samarien gegangen, sondern eine Verfolgung musste erst eintreten, damit die Menschen endlich nach Samarien gekommen sind. Ich lese es mal vor. Saulus aber hatte gefallen, das ist nach der Steinigung von Stephanus, Apostelgeschichte 8, Saulus hatte gefallen an seinem Tod, also von Stephanus, Es erhob sich aber in diesen Tagen eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus und schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Das ist doch ein toller Start für eine Gemeinde, so eine große Gemeinde. Und dann kommt da ja jemand, der Saulus, der später zum Paulus wird, und macht hier erstmal richtig Furore. Die Gemeinde wird zerstreut. Das musste Gott gebrauchen. Der Missionsauftrag geht voran, weil eine Verfolgung einsetzt. Diese Botschaft soll andere Menschen erreichen. Und Petrus zum Beispiel war total gefangen, wenn wir dann einige Stellen weiterschauen. Petrus war total gefangen in seinen gedanklichen, religiösen Normen. Ja, irgendwie hatte Jesus ja gesagt, wir sollen zu den Heiden gehen, wir sollen zu den Völkern gehen. Aber ich hänge hier nur mit den Juden rum. Das war der Kontext. Und dann muss erstmal Petrus aufs Dach gehen, in der Mittagszeit. Und dann hat er eine Vision. In Apostelgeschichte 10 heißt es dann, am nächsten Tag, als diese auf dem Weg waren und in die Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach zu beten um die sechste Stunde. Und dann sah er den Himmel aufgehen und etwas wie ein großes leinenes Tuch herabkommen, an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm, die sagte, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Das ist die Geschichte. Und das denkt ihr vielleicht, komisches Bild. Petrus ist auf dem Dach, vielleicht auch ein bisschen heiß, hat eine Vision. Und dann kommt da so ein Tuch runter und dann kommen da so Krabbeltiere und er soll das essen. Für uns, die wir alles essen in Europa, vielleicht nicht so ekliger Gedanke, wir hauen uns ja alles Mögliche rein. Aber für einen Juden, diese kriechenden Tiere waren unreine Tiere, die durfte er nicht essen. Und deswegen sagt Petrus, stopp, ich werde das nicht essen. Auf keinen Fall. Und dann sagt diese Stimme, wenn was Gott reingemacht hat, das sollst du nicht verboten nennen. Hier wird sein Denken erweitert. Der Auftrag der Gemeinde ist viel komplexer. Das geht nicht nur um die Juden, sondern es geht um die Menschen. Und danach werden Leute bei Petrus vor der Tür stehen und sagen, komm mit. Da ist ein römischer Hauptmann, der heißt Cornelius. Das ist ein gottesfürchtiger Mann. Petrus wäre in einem Traum nicht drauf gekommen, diesen Menschen, die von Jesus zu erzählen. Es ist unglaublich, diese Situation. Ein Mann, der nach Gott sucht, aus den Völkern, der eine Sehnsucht nach Gott hat, der Almosen gibt. Die Tür geht langsam zu. Ihr schaut alle dahin. Ja, die Tür geht zu. Störungen haben Vorrang. Tür zu. Danke. Ja, lass mal zu. Ist okay. Nee, ja, okay. Ich habe mir gedacht, ich schwitze sowieso, dann könnt ihr das auch machen. Okay. Gut, Tür auf. Danke, Herbert, dass du sie wieder aufgemacht hast. Das ist die Situation. Also, Gott muss erst eine Vision schenken, damit er wirklich diesen Schritt wagt. Damit die Gemeinde ihren Auftrag in Angriff nehmen kann. Damit dieser Mensch, der in Apostelgeschichte 10 heißt es Cornelius, ein Hauptmann aus der Abteilung, die Italische genannt wird. Also das war ein römischer Offizier. Das waren die Leute, mit denen die Juden eigentlich nichts gerne zu tun haben wollten. Und die Leute, die mit den Römern Kontakt hatten, das waren eher so, auf die man geschaut hat, so na, ihr Verräter. Und mit denen hat Petrus auf einmal Kontakt. Und der Heilige Geist kommt. Und der Mann übergibt Jesus sein Leben. Interessanterweise, Cornelius hat erstmal eine Begegnung mit einem Engel. Das finde ich eine spannende Situation. Der Engel sagt, geh hin und lass Petrus rufen. Ich stelle mir die Frage, warum hat der Engel nicht einfach Jesus verkündigt? Hätte er machen können. Der Engel wusste, wer Jesus ist. Der Engel wusste, wer das ist. Aber Jesus hat sich entschieden, sein Reich zu bauen durch Menschen. Jesus hat sich entschieden, sein Reich zu bauen durch Menschen, die mit seinem Heiligen Geist erfüllt sind, so wie du und ich hoffentlich. Und dass da, wo wir unterwegs sind, dass dort das Reich Gottes kommen soll. Er könnte tausende von Engeln einfach ausschicken, eine große Erweckung durch Deutschland machen. Und alle würden so, oh, ich habe einen Engel gesehen. Und er hat mir erzählt, Jesus ist der Herr und so weiter und so fort. Aber die Apostelgeschichte sagt, nee, so läuft das nicht. durch ganz normale Menschen. Und die Grenzen von Petrus müssen erstmal gesprengt werden. Seine religiösen Grenzen, wer darf überall dazukommen, wer nicht. Und hier macht die Apostelgeschichte uns deutlich, dass Gemeinde komplexer denken muss. Dass Gemeinde, um andere Menschen zu erreichen, andere Schritte gehen muss. Paulus drückt es dann so aus, denn ich bin den Juden ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Dann sagt er später, denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden. Obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern ich bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Darum geht es Paulus. Das ist das, was in der Apostelgeschichte immer stärker offenbar wird. Gott hat einen allumfassenden Rettungswillen. Gott will wirklich jeden Menschen erreichen. Gott fängt an, Menschen zu verändern. In diesem Fall Petrus. Und Paulus hat das nachher auch in seiner DNA drin, dass er sagt, ich werde allen alles. Ich werde den Schwachen ein Schwacher, um sie für Christus zu gewinnen. Ihr Lieben, das ist ein Wirken des Heiligen Geistes, was er, glaube ich, auch in uns hineinlegen möchte, in uns als Gemeinde. Dass wir schauen, wie können wir die Milieus der Menschen erreichen? Wie können wir da vorankommen? Eine Bewegung, die mich persönlich mega fasziniert hat, ist die Bewegung der Jesus Freaks. Die ist schon eine alte Bewegung, damals in Hamburg gestartet worden. Das ist aus meiner Sicht eine Aufgabe der Kirche gewesen. Diese Punker, diese Drogenabhängigen hätten die Leute aus der Kirche erreichen müssen. Aber sie haben es nicht getan. Und dann hat Gott einige Freaks gebraucht, die rumgelaufen sind, wo jeder sagt, das ist eine Kirche? Das sollen Christen sein? Die haben ja nicht mal Wein und Brot beim Abendmahl, die haben Chips und Cola. Geht doch gar nicht. Und Gott hat diese Männer und Frauen gebraucht und hat da viele, viele Menschen aus der Drogenszene rausgerissen, rausgerettet. Ihr Lieben, das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Und Gott wird diese Stadt in den Blick nehmen. Davon bin ich überzeugt. Und das hat er schon längst getan. Und die Frage ist, ob wir uns rufen lassen. Haben wir ein Herz, dass wir sagen, okay, wir gehen diesen Schritt raus und ich wage es mal, mich mit so einem Menschen hinzusetzen. Ich wage es, mein Portemonnaie zu öffnen. Ich wage es, mein Herz zu öffnen für meinen Nachbarn, der vielleicht nicht mehr weit so vorne und hinten ist. Und ich sage, ich weiß es auch nicht, aber ich bete für dich. Habe ich diesen Mut, meinem Kollegen mal zu sagen, ich glaube an Jesus und er hat eine Hoffnung für dein Leben. Habe ich diesen Mut? Haben wir diesen Mut, als Gemeinde zu sagen, wir öffnen unsere Gemeinde und es kommen Leute rein, wo wir vielleicht im ersten Moment sagen, was will denn der in der Kirche? Hallo? Wir öffnen unsere Gemeinde für Menschen aus anderen Nationen, die geflüchtet sind in unser Land. Wir öffnen unser Herz, hoffentlich, für Menschen, die aus allen verschiedenen sozialen Schichten kommen. Wir fangen an in der Schicht, wo wir unterwegs sind, klar. Aber wir wollen uns das nicht als Grenze reichen lassen. Und jetzt kannst du vielleicht sagen, ja, das hat diese Gemeinde doch schon 10 Jahre lang versucht, ist nicht geschafft. Wir haben es doch schon so oft versucht, als Gemeinde zu wachsen, diese Hürden zu überwinden, diese Schritte zu gehen. Viele Entmutigungen, auch viele Enttäuschungen, auch in der Gemeindegeschichte bei uns. Meine Gegenfrage ist dann, sollen wir es nicht nochmal versuchen? Sollen wir es nicht nochmal versuchen, weil Jesus uns diesen Auftrag gegeben hat, dass wir unsere Stadt erreichen wollen für das Evangelium, so wie Paulus es ausdrückt. Ich tue es um des Evangeliums willen. Michael Jordan hat dazu wunderbare Sätze gesagt, die mich bei diesen Fragen immer wieder ermutigen, wenn es um Herausforderungen geht. Michael Jordan, wer von euch kennt noch Michael Jordan? His Airness. Einige kennen Michael Jordan, ist ein ganz bekannter Basketballspieler, der, als ich mal jung war, ein ganz großer war. Michael Air Jordan. Und der hat gesagt, ich kann Versagen akzeptieren. Keiner ist perfekt. Aber was ich nicht akzeptieren kann, ist nicht zu versuchen. Und dann sagt er später, ich habe in meiner Karriere über 9000 Würfe verfehlt. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal wurden mir der spielentscheidende Wurf anvertraut und ich habe nicht getroffen. Ich habe immer und immer wieder versagt in meinem Leben. Deshalb bin ich erfolgreich. Das ist ein cooler Satz, wenn man wieder vor so einer Herausforderung steht. Und ich finde das genial. Das steht jetzt nicht in der Bibel, ist ja völlig klar. Aber dass wir uns als Gemeinde sagen, okay, Jesus hat uns einen Auftrag für diese Stadt gegeben. Ja, wir haben Entmutigung erlebt als Gemeinde in unserer Geschichte. Ja, da gab es Dinge, die waren nicht in Ordnung, mag sein. Aber Jesus hat uns diesen Auftrag gegeben. Eine Gemeinde zu werden, wo viele Menschen andocken können, weil die eines Tages bei ihm dabei sein werden, in der Ewigkeit. Darum geht's. Das ist das, warum wir uns diese Fragen stellen. Es geht nicht darum, einfach zu sagen, wir wollen stumpf wachsen, um irgendwie irgendwann mal in der Zeitschrift die Idea zu erscheinen oder in der Bildzeitung oder was ich was. Überhaupt nicht. Darum geht's nicht. Es geht darum, den Auftrag von Jesus ernst zu nehmen. Und ich möchte mit euch unter anderem an einem Bibeltext heute ein bisschen länger mich aufhalten, um das nochmal mit euch anzuschauen. Das ist ein Text aus dem Alten Testament, aus 2. Könige 4. Da heißt es, eines Tages kam die Witwe eines Prophetenschülers zu Elisa und sagte, mein Mann, dein Diener ist tot. Du weißt, wie sehr er den Herrn geachtet hat. Doch jetzt kommt der Gläubiger und droht, meine Söhne in die Sklaverei mitzunehmen. Was kann ich für dich tun? Fragte Elisa. Sag mir, was du noch im Hause hast. Deine Dienerin hat nichts mehr, nur einen Krug Öl, antwortete sie. Da befahl Elisa, geht und leih dir von deinen Freunden und Nachbarn so viele leere Krüge wie möglich. Dann geh mit deinen Söhnen in dein Haus und schließe die Tür hinter euch. Gieß das Öl in die Gefäße und stell sie beiseite, wenn sie voll sind. Sie tat das, was er ihr befohlen hatte. Ihre Söhne brachten ihr leere Gefäße und sie füllte eines nach dem anderen. Bald waren alle Behälter bis zum Rand gefüllt. Bring mir noch einen Krug, sagte sie zu einem ihrer Söhne. Es sind keine mehr da, antwortete er. Und in diesem Augenblick versiegte das Öl. Als sie hinkam und dem Mann Gottes erzählte, was geschehen war, sagte er zu ihr, nun verkauft das Öl und bezahl eure Schulden und es wird noch genug für dich und deine Söhne zum Leben übrig bleiben. Das ist der Prophet Elisa, das ist derjenige, der mit Elia unterwegs gewesen war, einem der größten Propheten in Israel. 850 vor Christus ungefähr gelebt. Und hier begegnet ihm eine Witwe eines Prophetenschülers. Und das bedeutet für die Frau eine ganz große Not. Sozial war sie nicht mehr abgesichert. Die Gläubiger wollten sogar so ihre Kinder in die Sklaverei verkaufen. Und dann fragt Elisa als erstes, sag mir, was du noch in deinem Haus hast. Und ihre Antwort ist, ich habe nur noch einen Krug Öl. Das ist die Frage nach den Ressourcen. Was hast du denn noch da? Was kannst du denn noch einsetzen. Elisas Antwort dann, geh hin und leih dir von Freunden und Nachbarn so viele leere Krüge wie möglich. Gott will hier ein Wunder wirken. Aber irgendwie klingt das doch komisch, oder? Das ist mit dem Verstand doch nicht erklärbar. Stellt euch das mal so vor, wie sie zu den Nachbarn läuft und sagt, hey, klopft an, ich hätte gerne eure Krüge alle. Ja, wofür denn? Ja, keine Ahnung. Hat Gott gesagt. Hä? Stell dir das mal vor, was diese Frau gemacht hat. Sie ist erstmal an jeder Haus gegangen, hat gesagt, ich brauche eure leeren Krüge alle. Sie geht diesen Schritt des Glaubens auf das Wort des Propheten Gottes hin. Sie vertraut Gott, der hier gesprochen hat durch Elisa und macht sich zum Horst. Zunächst einmal vor den Nachbarn. Weil Gott etwas Großes tun will in ihrem Leben. Elisa fordert sie auf, Strukturen für Segen zu schaffen. Öl bedeutet Segen für sie. Dadurch kann sie ihre Schulden nachher abbezahlen. Öl war kostbar. Öl ist im übertragenen Sinne auch ein Symbol für den Heiligen Geist im Alten Testament. Das war eine ganz kostbare Sache. Aber es muss eingefangen werden. Es würde sonst einfach auf dem Boden weglaufen. Sie muss es doch irgendwo drin haben können. Sie muss sich doch Gedanken machen, wie soll der Segen Gottes hier in Strukturen gefasst werden. Wenn wir davon ausgehen, dass Jesus seine Gemeinde bauen will, dass er das auch hier bei uns in der FDG tun will, dann müssen wir uns fragen, was sind unsere nächsten Glaubensschritte? Sollen wir nicht auch weitere Gefäße aufstellen? Und mich begeistert das heute Morgen zu sehen, wie drei junge Frauen hier eine neue Arbeit vorstellen. Oder wenn ich an das Sozialwerk denke, wo neue Arbeitsbereiche entstanden sind. Oder in anderen Bereichen in der Gemeinde, wo Leute sagen, ich habe das auf dem Herzen, ich möchte etwas tun für die und die. Das ist begeistert mich. Und das ist etwas, was uns als Gemeinde auch voranbringen wird, dass wir neue Krüge aufstellen und sagen, Gott, füll du das mit Leben. Füll du das bitte mit deinem Heiligen Geist. Und wenn jemand da etwas aufs Herz bekommen hat, dann wollen wir dafür beten und wollen wir darüber fragen, Gott, ist das jetzt der nächste Schritt, den wir gehen sollen? Wenn Jesus sagt, dass er seine Gemeinde bauen will, dann hat er gesagt, sogar die Pforten der Hölle werden sie nicht niederreißen können. Das war der Gedanke in Alpen Israel damals, dass das Totenreich umgeben war von Pforten. Und Jesus war der Erste, der diese Pforte durchbrochen hat. Und er hat gesagt, die Pforten der Hölle werden auch meine Gemeinde nicht niedermachen. Und ich glaube, das habe eine Auslegung gehört, dass die Gemeinde auch an die Pforten der Hölle rangehen wird. Dort, wo Menschen gebunden sind, dort, wo Menschen keine Hoffnung mehr haben, dass wir dorthin gehen und dass wir als Gemeinde dorthin gehen und sagen, diese Menschen wollen wir mit der frohen Botschaft von Jesus erreichen. Wir wollen an die Pforten der Hölle rangehen und wollen in dem Namen von Jesus uns auf diesen geistlichen Kampf einstellen. Es geht um die Herzen von Menschen. Es geht um Herzen von Menschen, dass sie unter die Herrschaft von Jesus Christus kommen, dem König der Könige. Darum geht alles gehen. Das ist unser Auftrag. Werden wir dafür beten? Werden wir Strukturen schaffen? Werden wir Krüge suchen, um möglichst viele Menschen mit dieser frohen Botschaft zu erreichen? Sind wir bereit, kostbare, liebgewonnene Gewohnheiten aufzugeben? Dass ich vielleicht nicht mehr jeden kenne in der Gemeinde. Dass ich vielleicht einiges schräg finde. Und ich sage, okay, das ist jetzt auch nicht meins. Aber der Herr segne sie. Dass ich einfach sage, okay. Also Volker hat ja schon gesagt, heute Morgen, ich freue mich, auch wenn ich nicht dabei bin oder so. Ja, so geht es mir auch. Ich werde auch nicht bei Sisterhood dabei sein, weil mein Geschlecht mir das nicht erlaubt. Sonst wäre ich wahrscheinlich dabei. Aber ihr habt euch so entschieden, Ladies, und das ist absolut okay. Aber wir werden für euch beten. Wir werden beten, dass ihr viele junge Frauen erreicht. Wir werden beten, dass im Sozialwerk weitere Kontakte entstehen. Wir werden beten, dass TNT, dass die hingehen, junge Menschen erreichen, dass die Ranger Leute erreichen, dass in der Kinderkirche immer mehr junge Kinder dazukommen, kleine Kinder dazukommen, die nachher ihre Eltern mit in die Gemeinde schleifen. Und nach weiteren Möglichkeiten suchen. Ihr Lieben, das ist die Aufgabe von Gemeinde. Und es kann sein, dass wir nicht mehr alle in allen Entscheidungsprozessen mit involviert sind. In einer kleineren Gemeinde ist das leichter. Da kann man alle miteinander entscheiden, ob wir einen neuen Teppich kaufen und welche Farbe die Stühle haben. In einer größeren Gemeinde wird das nicht mehr gehen. Wir werden euch als liebe Geschwister in Sisterhood nicht sagen, welche Farben ihr zu haben habt und wie ihr dieses dekorieren müsst. Das wäre eine furchtbare Katastrophe, wenn ich euch das sagen müsste oder wer auch immer. Aber wir wissen, wir haben miteinander gesprochen, wir wissen eure Vision, ihr wollt das Reich Gottes bauen. Wir haben mit euch gesprochen, ihr habt etwas vor, dass Jesus verherrlicht wird, dass andere Menschen dazukommen. Und das ist etwas, wo wir sagen, super, da wollen wir vorangehen. Das ist genau das Gleiche bei TNT oder in den anderen Gruppen, die ich vorhin schon erwähnt habe. Auch im Sozialwerk zu sagen, das sind Bedürfnisse in dieser Stadt. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Schuldnerberatung, wo Menschen, die in Schulden sind, sich hinwenden können und da wird ihnen kompetent geholfen. Solche Dinge zum Beispiel. Weitere Gefäße aufzustellen. Wenn du eher ein argwöhnischer Mensch bist und sagst, na, das möchte ich eben, ich möchte mal alles mitbestimmen, dann ist das vielleicht nicht eine richtige Gemeinde für dich. Tim Keller schreibt, argwöhnische Menschen fühlen sich in kleinen Gemeinden wesentlich wohler. Jede Entscheidung wird so getroffen, dass alle Mitglieder daran mitwirken können und ein Konsens angestrebt wird. Jede Minderheit, die mit etwas unzufrieden ist, kann die Entscheidung blockieren. Das ist das Problem in kleineren Gemeinden häufig. Und wenn du eher so misstrauisch bist und sagst, na, ich vertraue denen eigentlich so, dann möchte ich auch alles immer kontrollieren können, dann ist das vielleicht nicht mehr so richtig. Ich schätze meinen Mentor, der gesagt hat, in einer Gemeinde, die viel größer ist als unsere Gemeinde, er hat gesagt, ich möchte dahin kommen, dass ich nicht mehr den Überblick habe. Und das passiert bei denen auch so. Es ist eine große Gemeinde, über 1200 Gottesdienstbesucher sonntags, der weiß längst mehr, was da alles passiert. Und das ist auch gut so. Sie haben Strukturen gelegt, dass Jesus sein Reich bauen kann. Und es geht darum, vielleicht an der Stelle auch für uns als gesamte Gemeinde einige Fragen zu haben, in welche Richtung wir gehen wollen, was der Rahmen ist für das, wo wir hinwollen. Ich habe das mal 5 Leuchtturmfragen genannt. Leuchtturm gibt ja Orientierung. Also wenn man auf dem Meer unterwegs ist und einen Leuchtturm sieht, dann freut man sich in der Regel, wenn man im Sturm unterwegs ist und sagt, hey, da gibt es Orientierung. Jetzt GPS weiß ich auch, ja, aber vor 50 Jahren. Ja? Aber deswegen Leuchtturmfragen. Das erste Prinzip nachher ist die Vision von Jesus. Wird diese Entscheidung, die wir treffen, helfen, dass Menschen für Jesus gewonnen werden? Das ist die eine der wichtigsten Fragen. Das Prinzip vom Einsatz der Mitarbeiter trägt diese Entscheidung, das ist die zweite Frage, das zweite Prinzip, trägt diese Entscheidung dazu bei, dass unsere vollzeitlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter sowohl dem Erhalt wie dem Ausbau der Gemeindearbeit dienen. Dass wir diese Welt gestalten werden. Die zweite Frage, die dritte Frage, das Prinzip der offenen Türen. Wird diese Entscheidung neue Möglichkeiten für Außenstehende schaffen, dass sie ins Gemeindeleben hineingeführt werden können? Sind wir eine Gemeinde, die die Türen öffnen für die Menschen, die Jesus suchen und brauchen? Das Prinzip der Integration. Wird diese Entscheidung Außenstehenden beziehungsmäßig ausschließen oder sie in die Gemeinde mit hineinnehmen? Und die letzte Frage, lässt diese Entscheidung genügend Finanzmittel, um Menschen in unserer Umgebung zu erreichen, wenn es um das Prinzip geht, wie wir unsere Finanzen einbringen? Ihr Lieben, ich möchte persönlich enden. Gemeinde ist ein komplexes Geschehen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie Jesus mich erreicht hat, was er alles gebraucht hat in den letzten Jahren, um mich mit ihm in Kontakt zu bringen. Da gab es nicht nur eine einzige Möglichkeit, sondern Gott hat ganz, ganz viele Möglichkeiten gesucht, um mich zu suchen, um mein Herz zu gewinnen, um mich zu verändern. Wir haben ja heute über Komplexität nachgedacht und da habe ich darüber nachgedacht, wo mir diese Komplexität in meiner Vergangenheit begegnet ist. Das ist erstmal meine Frau. Als ich mit Gott nichts mehr zu tun haben wollte, hat sie mich mitgenommen auf eine christliche Konferenz in Wiedenest. Da haben Leute sich richtig Mühe gegeben, um Jugendlichen das Evangelium auf eine geniale Art und Weise rüberzubringen. Habe ich einen Neustart mit Jesus gemacht. Bin dann in Bad Gandersheim in der Bibelschule gewesen, habe viele Leute kennengelernt, die teilweise aus Amerika rübergekommen sind, die mich geprägt haben, die mich verändert haben, die mir geholfen haben, Schritte zu gehen. Und ich glaube, wenn ich dann weiter so drüber nachdenke, was für mir für tolle Menschen begegnet sind, was für Möglichkeiten ich persönlich nutzen durfte, um im Glauben weiterzukommen, wenn ich entmutigt war, was Gott alles gebraucht hat, welche Wege und welche Unmöglichkeiten er alle genutzt hat. Vielleicht, wenn du mal in deine Biografie zurückschaust, wie Gott dich erreicht hat, wie Gott dich an sein Herz gezogen hat, dann müssen wir sagen, Jesus hat sich auf eine unglaublich große Suchbewegung, hat er seine Gemeinde den Auftrag gegeben. Es gab Leute vor uns, die haben den Auftrag von Jesus ernst genommen und sind uns begegnet. Die haben uns die frohe Botschaft lebendig gemacht. Und jetzt sind wir Teil von dieser Suchbewegung.